ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zu den Friedensbemühungen im Nahen Osten. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Peter Hornung. Heute ist Dienstag, der 23. Juni. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Holt mich hier raus, ich kann nicht mehr. So muss man sich wohl das Flehen von Frontsoldaten vorstellen, die ihre ukrainische Heimat verteidigen und dabei täglich ihr Leben riskieren, viele schon seit 4 Jahren. Auf Ablösung warten sie in ihren Stellungen meist monatelang, ein Ausscheiden aus der Armee im 5. Kriegsjahr undenkbar. Denn die Ukraine leidet an chronischem Soldatenmangel. Was vor allem die kämpfende Truppe als schreiende Ungerechtigkeit empfindet, das soll nun abgestellt werden. Der seit Anfang des Jahres amtierende Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov will mit einer Reform für Wehrgerechtigkeit sorgen.
Wir sind in eine Situation geraten, in der wir eine Herzoperation vornehmen müssen, ohne das entsprechende Besteck zu haben, ohne Licht und die notwendigen Spritzen. Aber du musst das tun, damit das Herz weiter schlägt.
Ein schmerzhafter, aber lebensrettender Prozess soll das also werden. Unser Kollege Florian Kellermann vom ARD-Studio in Kiew hat mit einem Frontsoldaten über die geplante Reform gesprochen, die viele Hoffnungen enttäuschen dürfte.
Die Reform bedeutet nicht, dass lang gediente Soldaten einfach abtreten können. Sie sollen vielmehr, wie alle anderen, nur einen neuartigen Vertrag mit der Armee unterschreiben können. Der garantiert ihnen, dass sie nach einer bestimmten Zeit entlassen werden. Frontsoldaten müssen noch mindestens 10 Monate kämpfen, je nach Dienstjahr. Soldaten mit weniger Risiko noch mindestens 2 Jahre. Er werde so einen Vertrag wahrscheinlich unterschreiben, sagt Andriy, 34 Jahre alt, Kommandeur einer Einheit, die Drohnen abwehrt. Da gibt es die Perspektive auf eine temporäre Freistellung. Man kann dann mit der Familie einfach wegfahren, nach Odessa, ins Karpatenvorland, sich ausruhen, wirklich ausruhen, vergessen, dass Krieg ist, damit der Kopf etwas abkühlen kann. Die Einheit von Andriy verteidigt die Stadt Saporizhia im Südosten der Ukraine, nur einige Dutzend Kilometer von der Front entfernt. Tag und Nacht kämen die russischen Drohnen, die es abzuwehren gilt, immer und immer mehr. Doch es gibt auch massive Kritik an der Reform des Verteidigungsministers. Ein Vorwurf: Die Soldaten werden zwar entlassen, aber nur für eine bestimmte Zeit. Danach können sie wieder eingezogen werden. Die Pause vom Krieg soll mindestens 6 Monate betragen. Diejenigen, die schon lange in der Armee sind, werden länger geschont. Der Hauptvorwurf aber lautet, wer schon jahrelang dient, sollte eigentlich sofort entlassen werden. Das gehe nicht, meint Verteidigungsminister Fedorov. Natürlich wäre es gerecht, diejenigen sofort zu entlassen, die seit 2014 oder auch seit 2022 oder 2023 dienen. Aber was passiert dann auf dem Schlachtfeld? Diese Soldaten sind das Rückgrat unserer Armee. Sie halten die Front. Sie haben Erfahrung und lernen neue Rekrutierte an.
Ja, neue Soldaten sollen also nach und nach die Altgedienten ersetzen. Die ukrainische Armee will sie mit deutlich höherem Sold locken. Infanteristen an vorderster Front sollen künftig monatlich umgerechnet 5.800 Euro verdienen. Bei besonders gefährlichen Einsätzen noch mehr. Ob die Reform dazu führt, dass sich mehr Männer für den Kriegseinsatz melden, wir werden das beobachten. Auch Russland hat mit den Folgen des Krieges zu kämpfen. Über die Stimmung im Land und die Wirtschaftslage und die Rolle des Verbündeten Belarus spreche ich gleich mit Sabine Adler, der Osteuropa-Korrespondentin vom Deutschlandfunk. Jetzt aber erstmal wie gewohnt unser Lagebericht, den du, Peter, in den Schweizer Bergen beginnst.
Ja, und zwar im Kanton Nidwalden. Den hatte man bislang beim Thema Frieden im Nahen Osten wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Aber genau dort wurden gerade die Weichen gestellt für einen Friedensprozess basierend auf dem 14-Punkte-Papier, das ja vergangene Woche verabschiedet wurde. Im Luxushotel Bürgenstock, das ist sehr schön gelegen über dem Vierwaldstätter See, Da haben sich Vertreter der Vereinigten Staaten und des Iran getroffen, zusammen mit Vermittlern aus Katar und Pakistan. Die zentrale Frage war, wie konkret soll dieser Friedensprozess aussehen? Man hat einen Fahrplan für ein endgültiges Abkommen erstellt, ein Friedensabkommen für den Nahen Osten. Und innerhalb von 60 Tagen soll das Ganze dann stehen. Wir sind also immer noch in einer Art Vorstufe zu einem finalen Vertrag. Auf diesen Fahrplan aber hat man sich geeinigt am Montag. Und beide Seiten haben sich dann auch bemüht, das als Erfolg darzustellen.
Wir haben ein sehr gutes Fundament für einen erfolgreichen endgültigen Abschluss gelegt. Der endgültige Abschluss ist das Haus. Wir haben das Fundament gelegt. Das Haus selbst ist zwar noch nicht gebaut, aber wir haben die Grundlage für ein gutes Ergebnis für das amerikanische Volk geschaffen.
Das hat US-Vizepräsident J.D. Vance gesagt und der Chefunterhändler des Irans, Mohammad Bagheer Ghalibaf, hat das gesagt.
Meiner Ansicht nach hat diese Reise gute Ergebnisse gebracht, insbesondere im Hinblick auf die Gespräche zur Meerenge, die Diskussionen über den Libanon, die Frage der Ausnahmeregelung für Ölgeschäfte sowie die Freigabe eingefrorener Gelder. Ein Schritt, mit dem wir vorankommen. Natürlich sind wir der Meinung, dass wir bei diesem Vorhaben noch ganz am Anfang stehen und unsere Bemühungen fortsetzen müssen.
Ghalibaf spricht damit tatsächlich die wichtigsten Punkte dieses Treffens an, was die Straße von Hormuz anbelangt. Es wird ein Kommunikationskanal eingerichtet. Damit sollen, wie es heißt, Vorfälle und Kommunikationspannen künftig verhindert werden. Das soll die Handelsschifffahrt sichern. Aber der Iraner Ghalibaf, der hat sich nach seiner Rückkehr aus der Schweiz in Teheran nochmal ausführlicher geäußert. Und da sagte er, die Straße von Hormuz, die werde niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden.
Ja, das wäre aber tatsächlich erstaunlich, dass die Amerikaner zugestimmt hätten, die Straße von Hormuz unter iranische Verwaltung zu stellen. Sieht das Washington wirklich so?
Das ist eher unklar. Also das ist erstmal eine Aussage des iranischen Chefunterhändlers in Staatsmedien. Man muss da, glaube ich, abwarten, was die USA tatsächlich dazu sagen, denn eine iranische Verwaltung der Straße von Hormuz, die hätte nachhaltige Folgen für die Weltwirtschaft.
Das klingt aber durchaus so, Peter, als sei man sich gar nicht wirklich einig, was das Ergebnis des Treffens in der Schweiz ist, wie dieser Fahrplan zum Frieden aussieht.
Genau, und es gibt noch einen weiteren Punkt, wo die Aussagen beider Parteien deutlich auseinandergehen. Und das ist beim Atomprogramm der Iraner. Da sagte US-Vizepräsident Vance, Teheran habe zugestimmt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ins Land einzuladen. Zitat, ein erster Schritt zur endgültigen Beendigung des Atomwaffenprogramms im Iran. Die Iraner aber, die haben sich dazu deutlich zurückhaltender geäußert. Es habe nur eine sehr kurze Debatte über die Atomfrage gegeben, das sagte der Außenamtssprecher. Es sei nicht über Details gesprochen worden und man könne nicht sagen, dass Verhandlungen über die Atomfrage auch nur begonnen hätten.
Das klingt so, als hätten die an einem unterschiedlichen Gespräch teilgenommen. So unterschiedlich sind die Darstellungen zu Hause. Sind sich denn Amerikaner und Iraner überhaupt bei irgendetwas einig, was diesen Fahrplan anbelangt?
Ja, es gibt zwei Punkte, da scheint's zumindest so, dass man sich weitgehend einig ist. Zum einen beim iranischen Öl. Der Iran bekommt eine Ausnahmegenehmigung des US-Finanzministeriums von den Sanktionen für iranische Ölexporte. Und außerdem sollen iranische Vermögenswerte leichter freigegeben werden. Und dann der Libanon. Das ist auch spannend, da geht es um einen sogenannten Konfliktlösungsstab. Das ist ein Mechanismus zur Überwachung der Waffenruhe. Den gibt es in der jetzigen Form seit 2024 und der wird jetzt deutlich verändert. Und zwar offenbar zu Ungunsten von Israel. Da muss man dazu sagen, Israel war ja gar nicht dabei bei diesen Verhandlungen. Bislang war es so, dass Israel unter bestimmten Umständen gegen Verstöße der Hisbollah gegen die Waffenruhe vorgehen durfte. Jetzt aber soll Israel in diesem Konfliktlösungsstab überhaupt nicht mehr vertreten sein. Der neue Mechanismus, der umfasst die USA, den Iran, Katar, die libanesische Regierung und Pakistan, aber eben nicht Israel. Sowohl der Iran als auch die Hisbollah könnten davon erheblich profitieren, wenn Israels Möglichkeiten eben zum Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon eingeschränkt werden. Das wird der israelischen Regierung sicher nicht gefallen.
Ja, und Stichwort Israel, dessen Vertreter saßen, du hast es gerade gesagt, in Birkenstock ja gar nicht mit am Tisch. Wie schaut man dort auf die Ergebnisse des Treffens?
Ja, da gibt's erste Kommentare in der Presse, in der israelischen. Die Jerusalem Post zum Beispiel, die bringt's auf den Punkt. Die aktuellen Gespräche mit der Schweiz stärken den Iran und lassen Israel verwundbar zurück. So sehen die das. Und weiter, die Gespräche in der Schweiz bergen das Risiko, dass Teheran Zeit, Geld und Legitimität bekommt und eine Rolle bei der Bewältigung der Brände erhält, die es selbst verursacht hat.
Wir beobachten das weiter. Lass uns jetzt auch noch mal Richtung Ukraine schauen. Der russische Außenminister Lavrov, der hat gesagt, Russland sei bereit, Friedensgespräche mit der Ukraine zu führen und man könne da weitermachen, wo man aufgehört habe. Aber das scheint mir eher ein Scheinangebot zu sein, Peter, oder?
Ja, das sieht so aus. Lavrov hat überhaupt keine Bewegung erkennen lassen bei der Forderung, noch weitere Teile des Donbass an Russland zu übergeben. Das will Russland ja von der Ukraine. Da hat sich aber nichts verändert. Und es sieht auch überhaupt nicht nach Entspannung aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat am Wochenende erneut vor einem massiven Angriff Russlands gewarnt. Für die kommenden Tage, so hat er es am Samstag in einer Videobotschaft gesagt. Dieser massive Angriff ist zwar bislang ausgeblieben, aber es gab trotzdem wieder kleinere Angriffe mit Raketen und Drohnen. Nach bisherigen Meldungen gab es in der Nacht wieder Verletzte und auch 3 Tote. Aber es scheint auch so, als hätten die Ukrainer erneut einige militärische Erfolge zu verzeichnen. Die Ukraine weitet die Intensität und die Reichweite ihrer Angriffe mit Mittel- und mit Langstreckenwaffen weiter aus. Ukrainische Streitkräfte, die haben in der Nacht auf Montag auch wieder den Raum Moskau angegriffen. Russland dagegen ist offenbar gerade dabei, die Luftverteidigung für Moskau zu verstärken. Was aber, das weiß man, immer wieder zu Lasten der Frontgebiete geht, weil die müssen ja quasi diese Abwehrsysteme verlegen, eben in die Hauptstadt oder um die Hauptstadt herum. Diese Angriffe, die ukrainischen Angriffe, die beeinträchtigen auch die russische Logistik in den besetzten Gebieten der Ukraine. Und sie verschärfen auch weiterhin den Benzinmangel in Russland. Es gibt Meldungen, dass Gebiete in Zentralrussland und sogar bis nach Sibirien davon betroffen sind.
Doch trotz dieser Erfolge der Ukraine, Russland ist natürlich nach wie vor stark und es ist nach wie vor eine Bedrohung, auch für den Westen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der hat am Montag die Bundeswehreinheit in Litauen besucht, also die Panzerbrigade 45. Die ist seit April 2025 dort. Bis 2027 sollen es 4.800 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sein in Litauen. Aber auf diese Sollstärke zu kommen, das ist anscheinend gar nicht so einfach.
Ja, das Problem ist, es mangelt tatsächlich an Freiwilligen, die sich für so einen Dienst in Litauen melden. Und deshalb hat er gesagt, es wird wohl auch Dienstverpflichtungen für diesen Einsatz geben. Man setze zwar auf Freiwilligkeit, es werde aber passieren, Zitat, dass manche nicht deshalb hingehen, weil sie es wollten. Er hat nicht gesagt, wie viele dienstverpflichtet würden, aber auch das ist ein Zitat vom Bundesverteidigungsminister, Einsatzbereitschaft hat oberste Priorität.
Einsatzbereitschaft hat oberste Priorität. Das gilt ja auch für die Gegenseite, also die Russen. Dabei geht es auch darum zu wissen, was außerhalb von Russland geschieht. Stichwort elektronische Aufklärung. Da gibt es jetzt eine recht spannende Recherche der Kollegen von der Wirtschaftswoche. Peter, was sind denn die wichtigsten Punkte?
Da geht es um einen massiven Lauschangriff, den die Russen unternehmen. Eine Kollegin, die hat aktuelle Satellitenbilder ausgewertet. Und da sieht man, gerade im Vergleich mit älteren Aufnahmen, was sich vor allem in der russischen Exklave Kaliningrad, also dem früheren Königsberg, getan hat. Da wurden und werden riesige Antennenfarmen und Radaranlagen gebaut, sogenannte Überhorizontradare und eine gigantische kreisrunde Antenne. Solche Radare, die können Marschflugkörper und Hyperschallraketen in bis zu 3000 Kilometer Entfernung erkennen. Von Kaliningrad geht das bis Tunesien, bis Spanien oder hoch bis Island. Das ist ein sehr weiter Radius. Und da sieht man auch ganz gut aus dem All übrigens, eben auf diesen Satellitenbildern oder auch auf Google Maps zum Beispiel, die haben eine charakteristische dreieckige Form.
Danke, Peter. Wir wollen unseren Radar jetzt Richtung Russland drehen, wo die Folgen des Angriffskrieges gegen das Nachbarland Ukraine inzwischen deutlich stärker zu spüren sind, als es Machthaber Putin lieb sein dürfte. Dicke Rauchwolken unweit von Moskau zeugten von einem der vielen ukrainischen Angriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern. Aber wie reagiert die russische Bevölkerung darauf? Was wissen die Menschen über den Krieg? Darüber spreche ich jetzt mit einer äußerst renommierten Russlandkennerin, der Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Sabine Adler. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo, Stefan Niemann.
Ja, wie spürbar ist er, der Krieg in Russland, in der Hauptstadt und in abgelegenen Regionen?
Ja, der ist ja wirklich zunehmend mehr zu spüren, denn das merken die Leute zum Beispiel an den Tankstellen in vielen Regionen. Man hat gezählt, in wirklich 57 Regionen ist inzwischen an der Tagesordnung, dass entweder Benzin nur auf Gutscheinen oder begrenzt, nicht in Kanistern oder überhaupt nicht zu erhalten ist. Auf der Krim ganz aktuell seit Montag ist es so, dass da überhaupt gar keine Privatperson, auch Vertreter von privaten Firmen, kein Benzin mehr kriegen, nur noch staatliche Stellen. Also großer Benzin, großer Dieselmangel, das ist das eine. Das andere ist, dass eine riesige Unsicherheit damit einhergeht, wenn Leute sehen, zum Beispiel in St. Petersburg und in Moskau, Städte, die man gedacht hat, seien wirklich super gut gesichert, dass da Ölraffinerien und andere Produktionsanlagen, Terminals in Flammen aufgehen und riesige Rauchwolken für viele Stunden die Luft verpesten und es dann auch so einen Ölregen gibt. Das verunsichert die Menschen zutiefst, weil sie ja sagen, also wenn die Metropolen noch nicht mal gesichert werden, dann ist hier doch wirklich Gefahr im Verzug. Und in der Provinz und an ganz, ganz vielen Stellen erfahren, dass die Leute ganz punktuell, völlig unerwartet, aber es hat immer damit was zu tun, dass es entweder eine militärische Einrichtung gibt oder eine Einrichtung, die zur Infrastruktur, zur Öl- und Gasverarbeitung gehört.
Jetzt hat Moskaus Bürgermeister Sergei Sobyanin auch Montagmorgen wieder gemeldet, man habe Dutzende ukrainische Drohnen über Moskau abgeschossen. Da wird ja dann oft auch der Flugverkehr vorübergehend lahmgelegt an den vielen Hauptstadtflughäfen. Scheremetjewo, Domodedowo, Vnukovo und auch Schukowski sind dann betroffen. Das müssen die Menschen doch mitkriegen.
Ja, das kriegen sie natürlich mit. Und sie kriegen vor allem auch mit, wenn die Drohnen abgeschossen werden, dass eben die Splitter, die Wrackteile auf die Häuser stürzen beziehungsweise auf Straßen stürzen. Und das kennen wir alles das, was sich jetzt in Russland abspielt, das kann man wirklich jetzt ganz grundsätzlich sagen, kennen wir aus der Ukraine. Genau diese Bilder hat die Ukraine seit 4,5 Jahren. Diese abstürzenden Drohnenwrackteile führen ganz häufig zu Bränden und verursachen nochmal richtig große Schäden und Verletzungen und Opfer. Also das spüren die Leute auf jeden Fall. Und sie spüren eben, dass sie im Grunde genommen jetzt überhaupt nirgendwo mehr sicher sind. Es kann sie überall treffen.
Führt das denn zu wahrnehmbarer Angst, zu Empörung? Und wenn ja, wo äußert sich das in Russland?
Also die Empörung, die findet man überhaupt nicht irgendwie in offiziellen Medien. Man sieht, dass entgegen des Verbots, dass man eben zum Beispiel Schäden von solchen Angriffen posten darf, also Videos und so weiter, dass diese Videos zuhauf ins Netz gestellt werden. Und in der vorigen Woche hat zum Beispiel dieses eine Video die Runde gemacht, also aus wirklich unterschiedlichsten Blickwinkeln, als in der Moskauer Raffinerie ein Öltank in die Luft geflogen ist und da diese riesige Deckel von dem Tank, also wirklich wahrscheinlich so 60 Meter hoch durch die Luft geschleudert wurde. Also die Leute scheren sich darum nicht. Andererseits gibt es eben nach wie vor keine Proteste, keine Demonstrationen auf den Straßen, weil das alles derartig strafbewehrt wäre. Da würden Menschen also für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. Das riskiert immer noch niemand. Aber das, was mir auffällt, wenn ich mit meinen Bekannten rede oder auch mit vermittelten Bekannten, also Gespräche führe mit Leuten, die ich gar nicht selber kenne, dass das eine riesen Angst immer noch ist, überhaupt das Wort Krieg in den Mund zu nehmen und sich irgendwie zu äußern. Also die Angst und die Einschüchterung, die ist massiv.
Die Einschüchterung ist nach wie vor massiv. Zu der gehört ja auch Zensur. Deshalb die Frage, was wissen die Menschen über das Kriegsgeschehen in der Ukraine? Kriegen die mit, dass es russische Angriffe gab, bei denen Zivilisten gestorben sind? Kriegen die mit, dass das berühmte und UNESCO-geschützte Höhlenkloster in Kiew getroffen wurde? Kriegen die mit, dass es Videos gibt, in denen der Tod russischer Soldaten an der Front durch ukrainische Drohnen zu sehen sind?
Also jeder kann alles wissen. Denn das Internet ist da, es gibt genügend Werkzeuge, VPN-Tunnel, die offiziell irgendwie eingeschränkt werden, aber dann doch irgendwie erreichbar werden. Und zum Beispiel das Angebot von VPN-Tunneln, also wie man diese Sperrung, die Internetsperrung umgehen kann, hat sich sogar ausgeweitet. Also wenn man das wirklich wissen möchte, kann man das erfahren in Russland. Wenn man es nicht wissen möchte, und das geht vielen Menschen, auch mit denen ich spreche, so, die halten das schon für einen Akt des Widerstands, wenn sie sich morgens die Nachrichten eben tatsächlich anschauen. Wer das alles nicht möchte oder nur staatliche Nachrichten guckt, der wird ein ganz anderes Bild präsentiert bekommen. Da ist es zum Beispiel so, Zahlen über Verluste werden von beiden Seiten geheim gehalten. Aber es gibt natürlich trotzdem Informationen, die man bekommen kann, zum Beispiel aus Einwohnermeldeämtern, wie hoch die Sterberate ist. Man muss nur auf den örtlichen Friedhof zum Beispiel auch gehen. Die Friedhöfe sind voll mit frischen Gräbern. Und man kann auch zuhören, wenn Bekannte oder Kollegen oder auch Fremde erzählen, dass gerade ein Angehöriger an der Front gefallen ist. Also wenn man jetzt nicht blind und taub ist, dann kann man das alles erfahren. Aber es gibt eben schon auch diese Art von Ignoranz oder vielleicht auch Selbstschutz, das so nicht an sich ranzulassen. Und was man nicht erfährt, ist jedenfalls nicht so ohne weiteres aus den offiziellen Medien, das ist, wie die jeweiligen Abläufe von Angriffen aussehen. Also da wird ganz schnell mit Anschuldigungen gearbeitet, das werden Angriffe der Ukraine zugeschrieben, um eben die eigene Strategie durchaus die Zivilbevölkerung zu malträtieren und das Leben im Grunde genommen unmöglich zu machen in der Ukraine. Diese Strategie wird in Russland so nicht erklärt, sondern es wird immer gesagt, das sind alles militärische Ziele.
Jetzt haben die Russinnen und Russen aber, weiß ich auch aus meinen Studienzeiten, noch viel Erfahrung mit Zensur umzugehen, aber auch zwischen den Zeilen von Propaganda zu lesen. Die wissen doch vermutlich genau, dass die vermeintlichen Erfolgsmeldungen aus der Ukraine geschönt sind oder dass sie nicht die ganze Wahrheit erfahren, oder?
Das wissen die ganz genau. Und ich fand das jetzt zum Beispiel heute Morgen wirklich interessant, wie diese Blockade der Krim, die jetzt gerade droht. Also die Ukraine ist jetzt gerade dabei, zum Beispiel die Zugangswege zur Krim über alle möglichen Straßen und Brücken abzuschneiden. Es ist jetzt wirklich gefährlich, sich in Richtung Krim zu bewegen auf die Halbinsel. Und es gibt eben auch Angriffe auf ein Ölterminal, also eine große Speicherkapazität und auf ein Umspannwerk und so weiter. Also es gibt die Befürchtung, dass die Krim tatsächlich abgeschnitten wird. Und da gibt es die Kommentare von den Militärbloggern. Und wenn man die durchliest, dann ist das schon immer so eine Ahnung, was diskutiert wird, aber eben nicht laut und offiziell ausgesprochen wird. Und da schreibt zum Beispiel einer, fragt sich, ob die aktuelle Blockade der Krim ein Wendepunkt werden könnte in Bezug auf die Interaktion mit der russischen Führung. Also der guckt sich jetzt die russische Führung an und er sagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch die Krim, die zuvor als ein Schaufenster unserer Errungenschaften dargestellt wurde, jetzt unter die Räder kommt. Und dass man in der Propaganda das so darstellt, dass sie, also die Ukrainer, unsere Perle, die Krim, in das belagerte Leningrad verwandeln, dass also aus der Krim die Blockade von Leningrad in Erinnerung gebracht wird, in eine solche umgewandelt wird. Da merkt man so ein bisschen, wie die Stimmung ist und auch, was sich da so an Unmut zusammenbraut.
Gemeint ist die 900 Tage währende Blockade im Zweiten Weltkrieg durch die deutsche Wehrmacht, der ja Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind in Leningrad damals, Hunderttausende zumindest. Wir beobachten diese Militärblogger, die Sie erwähnt haben, ja auch bei Streitkräfte und Strategien. Wieso dürfen die eigentlich so offen und zum Teil ja auch massiv die Kriegsstrategie des Kreml kritisieren?
Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es erstens nicht massenhaft gelesen wird, dass man da in einem relativ kleinen Kreis ist und dass darüber auch Stimmungen transportiert werden, die eben oft in der Truppe, an der Front sich entwickeln und möglicherweise in die Bevölkerung getragen werden. Mich erinnert das Ganze immer an die Witze, die zu Sowjetzeiten erzählt wurden. Die sind zum ganz großen Teil vom KGB gestreut worden. Und da kann man dann relativ genau verfolgen, woher kommt's, wie verbreitet sich's, auf welche Art und Weise und wo sind die größten Resonanzböden sozusagen. Mhm. Also das hat durchaus eine Funktion, zu gucken, wie läuft der Informationsfluss und wo muss die Propaganda gegensteuern.
Und vielleicht auch eine kleine Ventilfunktion.
Und Ventil sowieso, genau.
Ich will nochmal an die Friedhöfe anknüpfen, die Sie erwähnt haben. Die wachsen vermutlich eher in der Provinz als in Petersburg und Moskau, deren Bevölkerung eher geschont werden, ist mein Eindruck. Die Hinterbliebenen, die die Menschen verloren haben, Soldaten, junge Männer an der Front, da muss doch auch Unruhe sein. Wie wird das eingefangen vom System?
Die Unruhe, die hält sich erstaunlicherweise in Grenzen und das hat tatsächlich mehrere Ursachen. Also ich versuche mal einige davon zu nennen. Eine Ursache ist, dass es sich bei denen, die an der Front fallen, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil um ehemalige Strafgefangene handelt. Die werden immer noch eingezogen und das sind sozusagen eben Kriminelle, die um den Preis ihrer Freiheit in den Krieg ziehen. Für eine bestimmte Zeit, wenn sie diese Zeit überstehen, sind sie in Freiheit, sind dann im Übrigen auch eine ziemliche Gefahr für die russische Gesellschaft. Und wenn sie das nicht überstehen, hat kaum jemand Mitleid mit ihnen. Dann gibt es die anderen, die sagen, da gibt es vielleicht größere Familien mit mehreren Söhnen, da werden Söhne zur Armee geschickt, weil wenn die fallen, gibt es große Prämien für die Hinterbliebenen. Und das führt dazu, gerade in kleineren Orten, dass sich solche Familien damit einmal aufgrund solcher Prämien Autos leisten können, manchmal sogar ein Haus leisten können, je nachdem, wo man lebt. Und die Nachbarn gucken darauf mit einer Mischung von Neid, aber auch Unverständnis, dass sozusagen diese Familie sich bereichert am Tod von ihren Angehörigen. Und es ist so, dass dieses in den Krieg sind, man wird nicht als Wehrpflichtiger in den Krieg geschickt, jedenfalls darf das eigentlich offiziell nicht sein, sondern das sind alles Vertragssoldaten. Und in der übrigen Bevölkerung sagt man, naja, das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, die wussten ja, was sie erwartet. Das heißt also, dieser Aufschrei, den man zum Beispiel aus dem Afghanistan-Krieg kennt oder aus dem ersten Tschetschenien-Krieg, dass die Mütter, die Familienangehörigen wirklich empört über diese vielen Opfer waren und da sich ihr Protest geregt hat, der bleibt jetzt gänzlich aus.
Eine Nachfrage, weil Sie von Prämien sprechen und dass man sich davon ein Auto oder gar ein Haus kaufen könne, je nach Region. Wie viel Geld wird denn gezahlt, wenn jemand gefallen ist?
Das sind so zwischen 20.000 und 40.000 Euro, was dann in der Provinz eben wirklich viel Geld ist. Das wird monatlich natürlich gezahlt. Das sind große Beträge, immer sehr viel mehr als der Durchschnittslohn. Weswegen im Übrigen in den Provinzen das sehr viel Geld ist, aber in einer Stadt wie Moskau sich das relativiert. Da ist das jetzt nicht so verlockend. Aber es gibt auch schon große Summen bei Vertragsabschluss. Das sind so um die 10.000 Euro.
Wir hören trotzdem seit geraumer Zeit, dass Putin angeblich Schwierigkeiten hat, genug neue Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu mobilisieren. Woran liegt das eigentlich?
Ja, das liegt daran, dass der Krieg ganz lange dauert, dass diejenigen, für die das in Frage gekommen ist, längst da sind. Und es liegt daran, dass dieses Kriegsziel überhaupt nicht klar ist. Also was als solches nicht in Frage gestellt wird, jedenfalls ist das nicht auszumachen, wenn man die unterschiedlichsten Medien beobachtet und mit Leuten spricht, dass der Krieg als solches in Frage gestellt wird. Der Krieg findet statt, das Kriegsziel leuchtet nicht wirklich ein, aber das wird so als gegeben hingenommen. Und es ist so, dass dieser mangelnde Nachschub an Freiwilligen, die eben für Geld sich einspannen lassen, der hat tatsächlich abgenommen. Deshalb steigen die Summen. Und deshalb müssen andere Quellen gefunden werden. Und jetzt gibt es zum Beispiel Quoten für Rekrutierungen. Firmen müssen so und so viele Prozent ihrer Angestellten für die Armee freistellen. An den Universitäten wird ganz aggressiv geworben. In Konkurrenz dann nochmal mit den Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie, in die viele Menschen gehen, weil man dort gut bezahlt wird. Und nicht Gefahr läuft, eben an der Front sein Leben zu verlieren, aber auch nicht eingezogen wird, weil im Kriegsdienst ja bereits befindlich. Also da gibt es konkurrierende Interessen.
Jetzt haben Sie elegant übergeleitet zum Stichwort Kriegswirtschaft. Was bedeutet das eigentlich für die Bevölkerung, Kriegswirtschaft? Sie haben eins erwähnt, es gibt offenbar Vorfahrt für Rüstungsbetriebe beim Rekrutieren von Fachkräften, nehme ich an.
Absolut. Und das macht sich in der Wirtschaft tatsächlich bemerkbar. Es ist so, dass die privaten Unternehmen große Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden, weil eben sehr, sehr viele Produktionsstätten neu entstehen und damit auch Ressourcen dorthin gehen. Auch natürlich staatliche Gelder dorthin gehen, also eben nicht in zivile Bereiche investiert werden. Bildung, Gesundheit, die üblichen Stellen, wo immer zuerst, häufig jedenfalls zuerst gekürzt wird. Das spürt man also auch im ganz normalen Leben. Aber für die Unternehmen ist es eben schwierig. Dann ist es so, diese riesigen Gehälter, und das darf man so sagen, riesige Gehälter in der Rüstungsindustrie, die sind eben kaum zu toppen von Unternehmern im zivilen Bereich. Die können da nicht mithalten, sind chancenlos. Und nicht nur, dass sie keine Leute finden, sie könnten es eben auch nicht zahlen. Und deshalb gibt es wirklich eine richtige, man sagt immer so, es gibt so depressive Städte, und damit meint man eigentlich, dass wirklich viele Unternehmen, viele Geschäfte, Cafés, Restaurants und sowas schließen und sich das dann eben auch im Stadtbild äußert.
Das bedeutet im Ergebnis, dass unter der Kriegswirtschaft mehr andere Betriebe und Menschen leiden als profitieren.
Ich würde sagen, in der Summe lässt sich das gar nicht so darstellen, denn es ist jetzt zum Beispiel so, wenn man sich die Kaufkraft anguckt, die ist aufgrund der Inflation, die ein echtes Problem ist, die ist gesunken, man kriegt weniger für sein Geld. Ob das jeweils in Bezug gesetzt wird mit dem Krieg, ich bin da nicht immer so sicher, weil meine Erfahrung ist aus meinen langen Jahren in Russland, dass dieses Erkenntnisinteresse, der Wille, Sachen auf den Punkt zu bringen und zu durchschauen, also vor allem die Führung zu durchschauen, nicht immer so super ausgeprägt ist, weil man da natürlich zu Ende gedacht oft zu dem Schluss kommen könnte, so toll ist dieser Präsident, der uns hier zu neuer Bedeutung auf der Weltbühne verholfen hat, eben doch nicht. Da gibt es doch vieles, dass man an ihm zweifeln könnte. Und das macht sich zum Beispiel jetzt auch in Beliebtheitswerten deutlich. Die sind immer noch hoch gemessen, zum Beispiel an westlichen Werten von politischem Führungspersonal. Aber Putin erlebt zum ersten Mal, dass die Kurve nach unten geht, und die Umfrageinstitute, jedenfalls die staatlichen, die verwenden dann andere Messdaten oder Messverfahren, damit das nicht ganz so verheerend aussieht. Aber bei all dem muss man sagen, man sieht und spürt den Krieg immer mehr, aber es ist nicht so, dass die Leidensfähigkeit der Russen auch nur irgendwie an eine Grenze gerät. Also davon ist das Ganze wirklich weit entfernt.
Frau Adler, wir haben bei Streitkräfte und Strategien treue Hörerinnen und Hörer, die uns mitunter auch Mails schicken. Eine hat Dr. Rolf Giesen geschrieben, der sagt, wir werden pausenlos mit den Namen Putin und Zelensky bombardiert, aber weitere Akteure und Profiteure bleiben oft im Dunkeln. Und er fragt konkret nach, der militärisch-industrielle Komplex, sowohl der in der Ukraine als auch der in Russland, auch Thinktanks, also Akademiker in der Ukraine und in Russland, ob die eigentlich eher für einen baldigen Frieden werben oder eine Ausweitung des Krieges wollen. Also gibt es noch andere Akteure, bleiben wir zunächst bei Russland, die außer Putin Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben?
Also wir haben eine Gruppe genannt, wo das eben auch artikuliert wird. Das sind die Militärblogger. Die sprechen sich seit Anfang des Krieges für eine vehemente Ausweitung des Krieges aus. Ich habe diese Stimmung jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so stark wahrgenommen. Da gab es eher so ein bisschen Fatalismus. Wohin führt das alles? Sind wir hier wirklich noch auf der Siegerstraße? Was ich jetzt nicht wahrnehme, außer bei solchen Gestalten wie Dmitri Medvedev, der, glaube ich, so außer Konkurrenz läuft, weil er derjenige ist, der so dermaßen zynisch und unverschämt droht in Richtung Westen, dass man ihn eigentlich schon nicht mehr ernst nehmen kann.
Der ehemalige Präsident, der ein bisschen sich wie der Kettenhund des Kreml aufführt, ja.
Ganz genau, der jetzt der stellvertretende Chef des Sicherheitsrats ist. Also der Sicherheitsrat als solcher ist eine quasi bedeutungslose Institution. Und als Vize, also das ist natürlich auch ein riesiger Abstieg für Dmitri Medvedev. Aber er hat eben genau diese Funktion, ähnlich zum Beispiel der Außenminister Sergej Lavrov. Auch er hat vor allem diese Funktion, nicht zu vergessen seine Sprecherin Maria Sacharowa. Das ist so ein Publikum, die machen eine wirklich unglaubliche kriegstreiberische Propaganda. Oder nicht Publikum, sondern Akteure. Aber ich kenne jetzt keinen ernstzunehmenden Think Tank, der tatsächlich sich für eine Ausweitung des Krieges ausspricht. Das kommt nicht aus dieser Ecke. Das kommt eher aus diesen sogenannten nationalistischen Ideologen. Also Dugin kommt da als erster immer ins Gedächtnis. Die können sich sowas vorstellen. Nur da muss man auch sagen, also wie groß der Einfluss ist, weiß man nicht. Das engere Umfeld von Putin ist da das Interessantere. Und da gibt es zum Beispiel Juri Kowaltschuk, das ist der engste Freund von Putin oder einer der engsten Freunde, also den er seit Ewigkeiten aus damals noch Leningrad kennt. Und der teilt mit Putin so ein Geschichtsinteresse und ist maßgeblich daran beteiligt, also ein gefälschtes Geschichtsbild als Motivation für den zum Beispiel Krieg gegen die Ukraine einzusetzen, aber zum Beispiel auch so die Drohung in Richtung Polen oder Baltikum loszulassen und jeweils mit angeblichen Zugehörigkeiten schon zu Zarenzeiten zu begründen.
Und die Sowjetunion zu verherrlichen im Chor, ja. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs nochmal den Blick auf Belarus richten. Der Nachbar und engste Verbündete Russlands, Volodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident, hatte ja in jüngster Zeit oft davor gewarnt, Belarus könne von Putin sozusagen in den aktiven Krieg reingezogen werden oder wieder reingezogen werden, denn auch von Belarus ging er ja aus 2022. Jetzt hat Präsident Lukaschenko, der ja ein einsamer, seit Jahrzehnten herrschender Diktator ist, sich jüngst geäußert und gesagt, er wolle Moskau und Kiew quasi zum Friedensschluss auffordern und hat sich sogar entschuldigt bei Volodymyr Selenskyj und den Ukrainerinnen und Ukrainern. Was ist da los? Ist Belarus nicht mehr an der Seite Russlands?
Also man darf überhaupt gar nicht auf solche Sätze reinfallen. Das ist ganz typisch für Alexander Lukaschenko, der seit Jahrzehnten diese Schaukelpolitik betreibt. Der tut, als wollte er eine Annäherung an den Westen. Diese Annäherung an den Westen, als die man das auffassen muss, also diese Aufforderung zur Kapitulation, den Krieg zu beenden. Angeblich könne man diesen Krieg so wenig beenden wie den Iran-Krieg, also mit einem Sieger. Das sind Aufrufe, die sind im Grunde genommen eine Anbiederung an den Westen und die ist jeweils getrieben von ganz eigenen handfesten Interessen, Wirtschaftsinteressen. Die sind gerichtet an die Vereinigten Staaten, die unter Donald Trump eben auch zu solchen Deals bereit sind. Und da ist die Währung, die belarussische Währung, sind die politischen Gefangenen. Die werden um den Preis, dass man Sanktionen gelockert kriegt, zum Beispiel bei dem Export von Kali, in die Waagschale geworfen. Der Nachschub ist garantiert, denn Lukaschenko lässt ja immer weiter Menschen verhaften in Belarus. Also das ist das zum einen. Und jemand wie Selenskyj weiß ja, mit wem er da zu tun hat. Und Selenskyj hat gesagt, in diesem Interview gegenüber dem arabischen Sender Al-Arabiya, gemachte Beleidigung von Lukaschenko in Richtung Selenskyj, die könne sich Lukaschenko sonst wohin stecken. Das Wichtige ist, was Selenskyj von Lukaschenko möchte, dass er aufhört, den Krieg gegen sein Land zu unterstützen. Also aufhört, Russland in diesem Krieg zu unterstützen. Und das tut er eben die ganze Zeit.
Und es gibt ja auch konkrete, also aktuelle konkrete Vorwürfe und Befürchtungen in Kiew. Kiew sieht sich derzeit vor allem durch mehrere russische Relaisstationen auf belarussischem Gebiet bedroht. Das sind diese technischen Zwischenstationen, mit denen Signale weitergeleitet werden. Und nach ukrainischer Darstellung nutzt Russland sie, um Drohnen bei Angriffen auf Ziele in der Ukraine zu steuern. Und Selenskyj hatte Lukaschenko, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aufgefordert, die Anlagen abzubauen, sonst werde er sie abschalten. Gemeint sind ukrainische Drohnenangriffe auf Belarus, dann auf diese Relaisstation. Befürchten Sie eine Ausweitung des Krieges dadurch?
Also diese Befürchtung hat Lukaschenko geäußert. Lukaschenko hat davon gesprochen, dass die Ukraine drohe mit einer Liste von 500 Zielen in Belarus, die sie angreifen könnte. Dass die Ukraine Belarus angreift, also das ist jetzt nicht zu ersehen. Es gibt ein Szenario, das kolportiert wird. Wieder von den Militärblockern, dem ich auch eine gewisse Logik durchaus zuerkennen würde. Und zwar geht es da um die belarussischen Raffinerien, die Ölraffinerien. Diese Ölraffinerien sind für Belarus eigentlich eine ganz, ganz wichtige Gelderwerbsquelle. Das belarussische Staatsbudget hat sich aus diesen Raffinerien praktisch genährt, gefüllt. Und zwar war es so, dass Belarus über Jahrzehnte Öl von Russland gekauft hat und das in seinen Raffinerien zu Benzin und Diesel verarbeitet hat und solche Ölprodukte, auch andere Ölprodukte, dann exportiert hat. Das war eine ganz wichtige Gelderwerbsquelle für Belarus. Wenn man Belarus treffen möchte, dann sind diese Raffinerien ein wichtiges Ziel und damit würde man auch Russland treffen. Denn weil die russischen Raffineriekapazitäten durch die Ukraine gerade so dezimiert werden, wäre das so eine Art Rückfallposition für Belarus und für Russland. Also Russland könnte aus Belarus eben solche Benzin, Kraftstoffe und so weiter beziehen. Das ist ein Szenario, von dem von ukrainischer Seite nichts darauf hinweist, dass da irgendeine Vorbereitung ist. Es gibt dann natürlich noch die anderen militärisch interessanten Strukturen in Belarus. Das sind die dort stationierten Iskander-Raketen. Da jetzt von Belarus aber überhaupt keine Angriffe ausgehen, also direkte Angriffe auf die Ukraine, kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Ukraine solche Ziele jetzt ins Visier nimmt.
Danke für Ihre Einschätzung. Danke, Sabine Adler.
Sehr gerne, bitteschön.
Danke euch beiden. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik und alles per Mail bitte an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Peter Hornung
und Stefan Niemann. Und jetzt wollen wir euch noch eine Empfehlung mitgeben. Großbritannien sucht mal wieder einen neuen Premierminister. Der Tagesschau-Podcast 11KM schaut 10 Jahre nach dem Brexit auf die Probleme im Land und Host Elena Kuch fragt die ARD-London-Korrespondentin Mareike Aden in der aktuellen Ausgabe auch nach den Folgen für die europäische Sicherheitspolitik.
Keir Starmer und Macron haben sich ja zusammengetan, auch in sicherheitspolitischen Fragen, auch mit Blick auf die Ukraine. Was könnte der Rücktritt von Keir Starmer jetzt dafür bedeuten?
In der britischen Bevölkerung gibt es sehr viel Unterstützung für die Ukraine, für den Kurs, den die britische Regierung da fährt, den sie auch schon bei den Konservativen gefahren hat. Und das wird auch unter einem neuen Labour-Premierminister weitergehen. Keir Starmer, der hat oft zusammen mit Macron, aber auch mit Friedrich Merz in diesem sogenannten E3-Format sich zusammengesetzt und weitere Leitlinien in der europäischen Politik abstimmen wollen, wie man denn die Ukraine weiter unterstützt, auch in Bezug auf die Frage, wenn es da mal irgendwann einen Waffenstillstand geben sollte, welche Rolle da die Europäer spielen könnten. Großbritannien hat oft öffentlichkeitswirksam Selenskyj hier empfangen, gerade dann, wenn zum Beispiel er gerade von Trump ordentlich eins um die Ohren bekommen hatte. Wir erinnern uns alle an dieses Oval Office Meeting. dann empfängt man ihn nicht nur mit Umarmung vor der Nummer 10 Downing Street, sondern er wird auch vom König empfangen. Und diese starke Unterstützung für die Ukraine und eine führende Rolle in der gesamteuropäischen Abstimmung, das würde auch ein neuer Premierminister nach Keir Starmer auf jeden Fall fortführen.
Die aktuelle Folge von 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr, wie uns, überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Zum Beispiel in der ARD Sounds App.